Deutschlandfunk Interview. US-Senator Chris Coons hat es so ausgedrückt: Es ist, als erlebe das Land die spanische Grippe von 1918, den Börsensturz von 1929 und die Rassenunruhen von 1968 alle auf einmal. Der Demokrat aus dem US-Bundesstaat Delaware meinte damit Corona, die hohe Arbeitslosigkeit infolge der Pandemie sowie die Unruhen und Ausschreitungen nach George Floyds Tod. Ein Polizeibeamter hatte minutenlang auf dem Hals des Afroamerikaners gekniet, der verdächtig war, weil er mit einem gefälschten Geldschein bezahlt hatte. Seither gibt es friedliche Demonstrationen, aber auch gewalttätige Proteste in vielen Städten der Vereinigten Staaten. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Minnesota hat unterdessen ihre Anklagen gegen die beteiligten 4 Polizisten ausgeweitet. Ihnen drohen damit Freiheitsstrafen von bis zu 40 Jahren. Darüber wollen wir sprechen. Am Telefon in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee erreichen wir John Kornblum. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete ihn gestern als den letzten Laufbahndiplomaten, der die USA zunächst in Bonn, dann in Berlin vertreten hat. Bei seinen Nachfolgern als US-Botschafter in Deutschland Dan Coats, William Timken, Phil Murphy, John Emerson und auch dem gerade aus dem Amt geschiedenen Richard Grenell handelte es sich um keine Berufsdiplomaten, sondern um politische und finanzielle Unterstützer der Präsidenten Bush, Obama und Trump. John Kornblum, guten Morgen. Nein, guten Abend für Sie, guten Morgen für uns.
Ja, guten Abend, guten Morgen. Beides geht in diesem Fall.
Beides geht. Wie haben Sie Nashville in den letzten Tagen erlebt?
Naja, es ist hier in der Stadt sehr aktiv sozusagen, sehr bunt gewesen. Aber natürlich als Bürger hat man auch Fernsehen geschaut, weil heute auch die Beerdigung von dem George Floyd war und weil es auch viele andere Ereignisse gegeben hat in anderen Städten. Hier in Nashville haben wir 2 ganz verschiedene Demonstrationen gehabt. Am ersten Abend gab es eine Demonstration, die beantragt worden ist, die genehmigt worden ist. Und sie wurde tatsächlich dann nachher entführt von Chaoten, die Brände gelegt haben, die Schaufenster zersplittert hatten, etc. etc. Es war eine sehr unangenehme und auch wahrscheinlich gefährliche Nacht. Am nächsten Tag hat die Stadt sich irgendwie zusammengerauft und vor allem die National Guard, und das muss man verstehen, die National Guard sind Sicherheitskräfte des Bundesstaates, sind aber auch Teil der Armee und sehen aus wie Soldaten, aber sind unter der Führung von dem Gouverneur und nicht von dem Präsidenten. Die National Guard hat eine sehr positive Haltung eingenommen, hat alle ihre Waffen niedergelegt vor den Demonstranten und haben gesagt, wir sind Freunde, müssen zusammenarbeiten. Und heute hatten wir noch eine längere Demonstration von 10.000 oder 15.000 Menschen, hauptsächlich junge Leute, alles friedlich und ohne Schwierigkeiten. So nach einem Abend der Ratlosigkeit, dürfte ich sagen, am nächsten Tag haben wir wieder Hoffnung schlagen können.
Mhm. Herr Kornblum, wenn Sie auf die vergangene Woche zurückblicken und sich die Lage im gesamten Land anschauen, haben Sie etwas Vergleichbares früher in den USA schon einmal erlebt?
Ja, und das hat ein bisschen auch mit meinem etwas fortgeschrittenen Alter zu tun. Ich war schon im diplomatischen Dienst, ich lebte in Washington in dem Jahr 1968, als wir 2 Tötungen hatten, Martin Luther King und Robert Kennedy. Nach dem Tod von Martin Luther King hat es Unruhen und richtig gefährliche, gewalttätige Unruhen in verschiedenen Städten gegeben, die über 2 Monate angedauert haben. Die Mitte von Washington D.C. wurde mehr oder weniger zerstört und erst 15, 20 Jahre später wieder aufgebaut. Ja, ich habe das erlebt. Es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch große Unterschiede.
Wie erklären Sie sich die Brutalität des Polizisten in Minneapolis?
Das ist die Frage. Ich war gerade heute Abend bei Freunden und wir haben das ja 2 Stunden lang diskutiert. Über die letzten 20 oder so Jahren, vielleicht ein bisschen länger, hat es in dieser Frage eher Rückschritte gegeben. Nach dem ziemlich aktiven und am Ende hoffnungsvolle Bürgerrechtsbewegungen der 60er und 70er Jahren gab es eine Phase der Ruhe. Aber jetzt sagen wir, seit 2010, 2012 ist es andersrum geworden. Das ist natürlich auch die Zeit, wo Barack Obama Präsident war. Und ob es die Tatsache, dass es einen schwarzen Präsident gegeben hat, ist halt auch eine Rolle spielt, das kann ich nicht sagen. Aber zunehmend ist die Polizei militarisiert worden. Zunehmend ist sie so etwas weg von der Gesellschaft gekommen, eine Kraft für sich. Nicht nur Schwarzen haben Schwierigkeiten mit der Polizei, aber hauptsächlich Schwarzen. Und wenn man die Filme von dem Tod von George Floyd anschaut, man kann, muss ich sagen, um jetzt nicht zu voreingenommen zu sein, es sieht wirklich aus, als ob der Polizist ihnen wehtun wollte. Und dieser Zustand existiert in vielen Teilen des Landes. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen zum Überlaufen gekommen jetzt, weil wir natürlich auch diese 2 Monate von Quarantäne gehabt haben. Die Leute sind gereizt, die sind ungeduldig, sie sind sauer. Und das alles war eine ziemlich explosive Mischung.
Herr Kornblum, Sie kennen beide Länder. Unterscheidet sich der Rassismus in den USA vom Rassismus in Deutschland?
Ja, weil es verschiedene Ursachen gibt. Es gibt es in beiden Ländern, haben Sie völlig recht. Die Ursachen in den Vereinigten Staaten gehen 400 Jahre zurück, als die ersten schwarzen Sklaven, nebenbei gesagt, von Engländern und Holländern hier eingeführt wurden. Und zu dem Zeitpunkt hat man, und das war auch ein europäisches Bild, hat man Menschen aus diesen Ländern nicht für voll zurechnungsfähig, nicht als Menschen gesehen. Das wissen wir. Nicht nur in den USA, sondern auch überall. Aber diese Tatsache hat unsere Gesellschaft geprägt seitdem, wie Sie wissen. Wir haben auch darüber einen furchtbaren Bürgerkrieg gekämpft. Der Rassismus in Deutschland kommt darauf an, wie man das jetzt beschreibt. Aber es hat auch längerfristige Gründe, aber es hat auch sehr viel mit Flüchtlingen und Einwanderung zu tun. Die europäischen Staaten, aber vielleicht vor allem Deutschland, macht es sich schwer, Einwanderungsland zu sein. Und die Gegenreaktionen sind ziemlich stark.
Was erwarten Sie von dem Präsidenten Ihres Landes?
Im Moment nicht sehr viel, ehrlich gesagt. Sie können sich vorstellen, ich bin kein Anhänger von ihm, aber ich habe das auch in der Presse in Deutschland geschrieben, ihm eine Chance geben. Aber in den letzten Tagen hat er gezeigt, dass er diesen Druck nicht aushalten kann, dass seine emotionellen, psychologischen Probleme sehr stark sind. Und er hielt sich ein, er redet sehr wenig in der Öffentlichkeit und wenn er redet, redet er über sozusagen aggressiv sein, autoritär sein, die Demonstranten unterdrücken, etc., etc. Er hat eine sehr schlechte Figur abgeschnitten in letzter Zeit.
Verteidigungsminister Esper lehnt einen Einsatz des Militärs ab. Der frühere Ressortchef Mattis warf Trump jetzt vor, das Land spalten zu wollen. Wer in der Regierung und in der Republikanischen Partei hält noch bedingungslos zu Donald Trump?
Naja, es kommt darauf an, was man meint. Bedingungslos sind fast keine, auch seine Unterstützer, aber in der Öffentlichkeit fast alle. Das ist der Unterschied. Ich glaube, der Punkt ist, ein deutscher Freund sagte mir vorgestern, auch wir hier in Deutschland haben das Gefühl, dass irgendwie Trump irgendwie magische Kräfte hat und alles, was er will, kann er irgendwie durchboxen. Das glaube ich nicht, dass das stimmt, aber ich glaube auch die Republikanische Partei glaubt auch dran. Das heißt, die Senatoren und die anderen, die haben Angst, dass diese 30-35%, die ihm loyal bleiben, genug sind, um ihre politische Karriere ein Ende zu bereiten. Und diese Angst ist sehr stark. Man liest in der Presse Privatgespräche, die man hat, wo die Republikaner das zugeben, aber in der Öffentlichkeit halten sie 100% zu ihm.
Herr Kornblum, wie sollte Joe Biden, Trumps absehbarer Herausforderer der Demokraten bei der Präsidentenwahl, in den kommenden Wochen und im Wahlkampf jetzt reagieren?
Ich finde, er soll das tun, was er jetzt tut. Der gibt sich jetzt ziemlich besonnen an. Er ist ruhig und ausgeglichen, aber zur gleichen Zeit, er kritisiert die Zustände und kritisiert auch den Präsidenten für sein Verhalten. die strategische Lage für Biden ist etwas kompliziert, weil er jetzt in den Umfragen eine ziemlich starke Führung schon hat. 10-15%. Kommt drauf an, welche Umfrage man fragt, aber so sagen wir 10%. Das ist zu diesem Zeitpunkt eine sehr starke Führung. Aber es gibt so viel Unbekannten, wir haben ja Corona noch nicht angesprochen, aber das hat natürlich, das war auch ein Joker in der ganzen Sache. Und im Moment ist es sehr schwierig zu wissen, was stimmt, was nicht stimmt, was ist die richtige Strategie oder nicht. Und wie man merken kann, wenn man genau zuschaut, man kann beliebig was sagen und erwarten, dass wenn man die richtige Gruppe anspricht, man auch Unterstützung bekommt. Das heißt, es ist sozusagen eine Lagerwahlkampf geworden. Und wenn man sein Lager befriedigt, dann hat man auch einen Vorteil. Die Inhalte sind nicht mehr so wichtig.
Wie wird diese dreifache Herausforderung, Sie haben Corona genannt, dazu kommt die Wirtschaft, die hohe Arbeitslosigkeit und jetzt eben die Proteste, voraussichtlich den Präsidentschaftswahlkampf und auch die Wahl beeinflussen?
Ja, das ist die große Frage, die jetzt gestellt wird. Wenn man das logisch anschaut, dann würde man sagen, Trump wird immer mehr in die Ecke gedrängt und seine Chancen schwinden sozusagen. Aber es gibt auch, und da meint man, hat er letztes Mal gewonnen, indem er ja ganz, ganz stark auf Stabilität, Recht und Ordnung, Anti-Ausländer, Anti-Immigranten etc. etc. braucht, dass er dann auch genug auch Wechselwähler gewinnen kann, um irgendwie durchzuziehen. Wie gesagt, im Moment sieht es für ihn sehr schlecht aus. Aber man, wie ich eben gesagt habe, man weiß im Moment nicht, was oben und was unten ist, weil die Kategorien sind total durcheinander. Ist es so wichtig, dass man eine Maske trägt oder ist das eine Frage der Schwäche? Ist es wichtig, dass man die Polizei unterstützt oder hat die Polizei auch ihren ganzen Respekt verspielt? Alle Hauptfragen, die Sie auch angesprochen haben, kann man mit verschiedenen Antworten auch reagieren, ohne dass man weiß, ob das stimmt oder ob man überhaupt ankommt. Das ist so ein Neuland, mindestens in der amerikanischen Politik. Und Biden, meine ich, macht es richtig, indem er sich ein bisschen zurückhält und eigentlich nur allgemeine, sozusagen friedensstiftende Sätze sagt und nichts versucht, ganz neue Programme oder ganz neue Ideen voranzubringen.
John Kornblum, der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke mich.